Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Juli 2024.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
Aufkurs zur Medaille. Sehbehinderte Pararuderin Hermine Krumbein rudert bei den Paralympics. Aufkurs nach Paris. Berliner Tandem Sextett radelt 1200 Kilometer von der Spree an die Seine. Auf Urlaubskurs. Schweizer Sehbehinderter besucht die Nordseeinsel Borkum.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern bereit.
Wasser hat keine Balken, heißt es so schön. Und in einem schmalen Rennruderboot kann man schnell ins Kentern kommen. Andererseits aber mit zwei Rudern, Skulls genannt, geht's auch fix voran. Das weiß auch Hermine Krumbein. Die 21-jährige Pararuderin mit etwa 5% Sehkraft wurde erst 2023 in die Startklasse PR3 eingeteilt. Das heißt, die Ruderbewegung ist mit dem gesamten Körper ausführbar. Im letzten wie in diesem Jahr hat die gebürtige Berlinerin, die heute in Braunschweig lebt und im Ruderclub Normania trainiert, bereits einige Erfolge erzielt. So wurde sie mit ihren Ruderpartnern im Mixed-Doppelzweier, das heißt ein Mann und eine Frau rudern jeweils mit zwei Skulls, fünfte bei den Weltmeisterschaften sowie zweite bei den Europameisterschaften und damit auch für die Paralympics in Paris qualifiziert. Der Kader, der Deutschland bei den Olympischen Spielen für Menschen mit Behinderungen vertritt, wurde am 19. Juli offiziell nominiert. Über Siegchancen, das Training, wie ihr Leben außerhalb des Bootes und über ihr Gefühl, Deutschland bei den Paralympics mitzuvertreten, sprach Hermine Krumbein mit ihrem BVN-Radio.
Also für mich ist es auf jeden Fall erstmal ein sehr gutes Gefühl. Freude überwiegt natürlich. Intern bereiten wir uns ja schon seit einer ganzen Weile auch vor. Und deswegen bin ich mental auch schon länger voll mit dabei im Kopf und habe auch jetzt damit gerechnet, dass ich nominiert werde.
Wie geht man damit um? Hat man da irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt jeden Tag noch mehr tun? Oder wie läuft so eine Vorbereitung?
Naja, einfach die Sicherheit, dass man, wenn man gut trainiert, da auch ein gutes Ergebnis abliefern kann, hält die Motivation aufrecht, auch an schlechten Trainingstagen. Aber es gibt natürlich auch viele gute Trainingstage, an denen braucht man das auch gar nicht.
Sie sind ja schon eine erfolgreiche Sportlerin, Medaillenplätze bei Weltcups, außerdem einen zweiten Platz bei den Europameisterschaften. Wie routiniert sind Sie denn, wenn Sie mit diesen Erfolgen im Rücken nach Paris gehen?
Die Routine ist tatsächlich erst dieses Jahr zustande gekommen. Ich wurde erst letztes Jahr im Sommer überhaupt klassifiziert und starte erst seitdem international auf Regatten. Deswegen die Routine, so nach und nach hat sie sich dieses Jahr eingepegelt. Man trainiert ja auch zu Hause Wettkampfsituationen und die muss man dann abrufen können im Wettkampf. Man ist vorbereitet auf jeden Fall und mittlerweile haben wir auch ein großes Selbstbewusstsein erlangt durch die guten Wettkämpfe, die wir gefahren sind, mein Bootspartner und ich.
Gibt es da irgendwas, was Ihnen da hilft, sich seelisch noch stärker zu machen?
Für mich persönlich hilft es mir immer sehr, wenn ich weiß, dass ich was kann, dann ist es bei mir so, dass ich es meistens dann auch kann. Man muss eben so gut und so lange trainieren, dass man sich eben selbstsicher ist, zu einer bestimmten Leistung in der Lage ist. Und dann bin ich tatsächlich am Wettkampftag gerne auch einfach gut gelaunt und gehe dann mit gute Laune an den Start und dann muss man eben alles geben.
Sie selber machen die Wettkämpfe mit den Ruderbooten in einem Areal 35 Kilometer bei Paris entfernt. Sie kennen aber das Areal schon aus dem letzten Jahr, haben da Wettkämpfe bestritten. Ist das vielleicht ein Vorteil?
Ich denke schon, dass es ein Vorteil ist, insofern, dass wir auch schon mal gesehen haben, dass die Wasserbedingungen da recht wechselhaft sein können. Also man kann Glück haben und es ist spiegelglattes Wasser oder es kann auch richtig Welle und Wind da sein auf der Strecke. Dadurch, dass wir das wissen, trainieren wir natürlich auch Strecken im Wind, weil das natürlich auch technisch dann immer ein bisschen größere Herausforderung auch noch ist.
Als junge Frau, Generation Europa, ist es dennoch vielleicht für Sie eine besondere Bedeutung, Deutschland bei den Paralympics als Ruderin gemeinsam mit Ihrem Partner, es ist ja ein Mixed-Boot, zu vertreten?
Ja, auf jeden Fall. Also die gesamte Mannschaft ist bei uns auch einfach ein super Team. Es gibt ja auch noch andere Boote und andere Startklassen bei uns und wir alle zusammen treten halt als deutsche Pararuder-Nationalmannschaft auf und das ist einfach ein tolles Gefühl.
Werden Sie Zeit haben während der Paralympics, etwas von dem Olympiagefühl oder gar der französischen Hauptstadt Paris mitzubekommen oder ist man da mit dem Boot und den Skulls beschäftigt?
Für uns ist es so, dass wir an 3 Tagen Wettkämpfe haben, vermutlich. Die liegen bei uns auch schon ziemlich am Anfang, direkt nach der Eröffnungsfeier. Und bis dahin wird der Fokus völlig und einzig allein auf diesen Wettkämpfen liegen. Und am 1.9. ist mein Finale und danach werde ich alles aus der Stadt, aus dem olympischen Dorf, aus den anderen Wettkampfstätten, die ich sicherlich noch besuchen werde, aufsaugen.
Bei Olympia heißt es immer, dabei sein ist alles. Dennoch, Sie haben sicherlich ein Ziel. Wünschen wir uns mal was. Was wünschen Sie sich?
Also man sagt ja immer so schön, wenn man nicht gewinnen will, dann braucht man auch nicht hinfahren. Das realistische Ziel ist aber überhaupt auf die Medaillenränge zu fahren. Unsere Leistungen bisher in der Saison lassen hoffen auf jeden Fall und wir liebäugeln mit einer Medaille. Die Tagesform, und da kann so viel mit reinspielen dann am Ende, deswegen muss man auch immer locker bleiben, aber die tägliche Trainingsmotivation ist tatsächlich am Ende mit einem Stück Eiffelturm wieder nach Hause zu fahren.
Was machen Sie denn nach den Paralympics?
Da geht's für mich tatsächlich ziemlich schnell schon wieder zurück nach Frankreich und zwar werde ich dann ein Auslandssemester machen in Lyon und werde hoffentlich ganz viel erleben und aber auch wieder weiterrudern, dann nach einer kurzen Pause und dann geht's wieder los und weiter.
Sie können sich daran erinnern, als Sie das erste Mal in einem dieser recht schwanken Boote gesessen haben?
Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in einem Ruderboot überhaupt gesessen habe, war das tatsächlich nicht einer von diesen schmalen Einern, sondern es war ein Vierer, glaube ich. Also da ist es dann nicht so schwierig mit der Koordination und dem Gleichgewicht. Das ist grundsätzlich erstmal ein bisschen einfacher. Aber ich kann mich auch noch erinnern, an den ersten Tag, an dem ich mal in so einem Skiff saß. Und das war auf jeden Fall von meinem Trainer dann ein ausgesuchter warmer Sommertag, weil ich nämlich zweimal dann auch gleich reingefallen bin.
Wann war das?
Das müsste 2020 gewesen sein. Also ich mache den ganzen Rudersport tatsächlich noch gar nicht so lange.
Wie kam es dazu, dass Sie sich ausgerechnet das Rudern ausgesucht haben? Von all den Sportarten, die zum Beispiel blinde oder sehbehinderte Menschen machen können?
So, das war natürlich die erste Einschränkung. Durch meine Sehbehinderung kamen einfach so Ballsportarten zum Beispiel gar nicht in Frage. Und ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, mir eine Sportart zu suchen, bei der ich mich eben körperlich richtig verausgaben kann, damit ich abends schön erschöpft, müde, schön schlafen kann. So ein bisschen war der Grundgedanke und dann bin ich halt zum Rudern gekommen. Da wusste ich aber noch nicht, wie anstrengend das wirklich ist. Da habe ich auf jeden Fall eine körperlich fordernde Sportart gefunden.
Was bedeutet Rudern für Sie persönlich über den Aspekt hinaus, dass Sie sagen, ich bin sowas von fertig?
Rudern ist für mich einfach vielseitig. Also ich habe in der Woche Krafttraining, ich habe Training im Boot. Ich kann auch Grundlagentraining irgendwie anders draußen machen. Man kann im Winter langlaufen gehen. Es gibt so viele Varianten, mit denen man sich fit halten kann und die dann auch quasi die Leistung im Ruderboot wieder steigern. Und ich liebe es einfach, dass man so viel draußen in der Natur ist. Im Sommer jetzt ist natürlich wirklich immer schön. Im Winter muss man sich manchmal auch ganz schön überwinden, da bei 0 Grad in so ein Boot zu steigen. Aber auch da tut es einfach gut, draußen zu sein, auch wenn es kalt ist und das Wetter schlecht ist. Was das Pararudern so besonders macht, ist eben dieser Aspekt, dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, also unterschiedlichen Einschränkungen. Einfach, ich habe eine Sehbehinderung, mein Zweierpartner Jan, der hat eine körperliche Einschränkung, dass die zusammen in einer Sportart, in einem Boot als Mannschaft starten können und dass die Startklassen da einfach so interessant gestaltet sind. Das ist für mich auch noch ein sehr cooler Aspekt vom Pararudern jetzt speziell.
Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf dem Treppchen, haben die Medaille. Woran erinnern Sie sich? An Papas Support oder vielleicht auch manchmal daran, dass Hermine, passt doch auf und ist vielleicht nicht so leicht. Gab es auch mal Hemmnisse aus Familie oder Freunden?
Also ich treffe schon auf viel Support. Es ist halt natürlich auch mein eigener Wille, der da so ein bisschen bestärkt wird immer von meinen Freunden und der Familie. Ich habe auch von Kind auf von meiner Mutter vorgelebt bekommen, dass es meistens alles irgendwie möglich ist und ich es alles irgendwie versuchen kann und ich mich nicht selber irgendwie einschränken lassen sollte und mir auch erstmal Sachen zutrauen soll. Und ich glaube, das ist echt eine gute Einstellung.
Ich könnte jetzt mal sagen, die Größe eines Athleten, einer Athletin wird nicht so sehr bestimmt, dass man mit Willen siegen kann, sondern dass man auch mal Rückschläge verkraften und wegstecken kann. Wie machen Sie das?
Ja, also bei Rückschlägen muss man einfach diszipliniert bleiben. Das ist für mich der Schlüssel bei Erfolg. Da kommt die Motivation von ganz alleine.
Wie sieht denn so ein typischer Trainingstag aus? Wie oft und was trainieren Sie?
So an den meisten Tagen in der Woche gehe ich tatsächlich rudern draußen auf dem Wasser. Ich mache auch mehrmals die Woche Krafttraining. Und manchmal fahre ich zum Beispiel drinnen auf dem Fahrradergo, im Winter oft auch auf dem Ruderergo drin, statt draußen zu rudern, weil es dann auch schon dunkel ist. Das sind meistens Einheiten, die haben relativ große Umfänge, also sie sind von der Zeit her recht aufwendig. Und wie viele Einheiten ich in der Woche mache, das variiert von 8 bis hin zu 3 am Tag im Trainingslager. Das ist tatsächlich phasenweise recht unterschiedlich. Dann.
Ach, Trainingseinheiten.
Unter einer Stunde komme ich mit keiner Einheit hin.
Was machen Sie denn sonst im Leben? Auslandssemester klingt nach Studium und haben Sie dann neben dem Rudern noch andere Hobbys, Ziele oder Ideen?
Ich studiere aktuell Digital Engineering. Ist ein komplizierter Name für einen Studiengang, der eigentlich ein Maschinenbaustudium ist, mit etwas mehr Informatikanteil. Bei Volkswagen mache ich das dual. Ich wohne in Braunschweig und bin dann auf Arbeit oft in Wolfsburg. Das heißt, ich habe Semesterphasen und Praxisphasen. Das ist relativ zeiteinnehmend und insbesondere mit dem Sport nicht immer so einfach zu kombinieren. Da unterstützt mich mein Arbeitgeber zum Glück auch sehr gut. Jetzt insbesondere in der letzten Vorbereitung vor den Spielen geht es nicht anders, als dass sie mir halt Sonderurlaub gegeben haben und ich halt mich noch voll auf die letzte Vorbereitung im Training konzentrieren kann. Ich bin jetzt auch nochmal einige Wochen tatsächlich im Trainingslager komplett. Deswegen ist das auf jeden Fall ein großer Punkt in meinem Leben. Und andere Hobbys, für die bleibt tatsächlich recht wenig Zeit. Also grundsätzlich bin ich ein sehr sozialer Mensch. Also ich bin gerne unter Leuten und mache deswegen halt wirklich gerne was mit meinen Freunden. Und wenn ich dann mal Urlaub machen kann, dann freue ich mich auf zum Beispiel Wandertouren oder generell irgendwelche schönen Unternehmungen in der Natur.
Gibt es denn vielleicht auch eine Art Lebensmotto?
Da tue ich mich tatsächlich immer recht schwer. Das ist ja oft recht theatralisch und plakativ, aber ich kann jedem Menschen nur mitgeben, dass sie die Chancen, die ihnen so gegeben werden im Leben, dass sie die mitnehmen. Das versuche ich auch.
Lernen Sie da was fürs Leben? Zwei in einem Boot kommen wirklich nur gemeinsam weiter?
Auf jeden Fall, dass man immer irgendwie zusammen vieles schaffen kann und auch mit vielen Anpassungen kann man auch aus Sachen, die am Anfang gar nicht so möglich und einfach scheinen, dann tatsächlich eine gewisse Perfektion herausholen.
Als sehbehinderte Frau, Sie sagen, Sie haben ungefähr so 5% Sehrest. Gibt es da vielleicht eine Botschaft, die Sie in Ihrer Eigenschaft als erfolgreiche Sportlerin anderen Menschen mit irgendeiner oder auch einer Sehbehinderung vermitteln wollen?
Also ich würde gerne allen Menschen eigentlich vermitteln, dass Inklusion meiner Meinung nach gar nicht so eine schwierige Sache ist und dass es oft einfach nur daran liegt, ob Menschen eben wollen oder nicht. Und wenn man Inklusion möchte und da unterstützen möchte, dann ist es tatsächlich, zumindest meiner Meinung nach, meistens gar nicht so schwierig.
Wenn Sie sich was wünschen dürften, was müsste passieren in unserer Gesellschaft?
Also ich würde mir jetzt mal ganz spezifisch für den Parasport wünschen, dass in der Berichterstattung viel darüber berichtet wird, was wir für Leistungen erbringen. Darauf wird mittlerweile, glaube ich, auch langsam mehr Rücksicht genommen, aber kennen noch viele plakative Reportagen, in denen es oft auch viel um die Behinderung und wenig um die sportlichen Erfolge geht. Und dabei ist es ja meistens gar nicht das, was die Menschen so ausmacht. Viele Menschen mit Behinderung oder zumindest ich in meinem Gefühl nehme ich jetzt nicht als wirklich behindert wahr in meisten Situationen meines Lebens und muss mir dann auch nicht aufgedrückt werden.
Am 1.9. ist das Finale bei den Paralympics. Da sehen wir sie beim Rudern. Ich hoffe, dass es übertragen wird. Ich drücke ganz herzlich die Daumen und wünsche Ihnen, dass Sie auf dem Treppchen stehen und in eine Medaille beißen können.
Vielen, vielen Dank. Schalten Sie alle ein. Ich freue mich über alle kleinen und großen Fans.
Hermine Krumbein mit Chancen auf eine Medaille bei den Paralympics in Paris als Teil der deutschen Nationalmannschaft im Pararudern gemeinsam mit ihrem Bootskameraden Jan Hellmich im Mixed Doppelzweier.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN. Aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Den Gedanken der Inklusion weiter in den Köpfen der Menschen zu verankern. Dies unterstrich der Präsident des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Hans-Werner Lange im Interview gegenüber ihrem BVN-Radio. Ein weiteres Thema in unserem Interview: Sommerzeit, Urlaubszeit. Braucht es da weiterhin spezielle Angebote für Menschen mit Behinderungen? Und wie steht's um die Aura-Hotels, namentlich das in Boltenhagen an der Ostsee? Schließlich sprachen wir über ein großartiges Vorhaben. Am 6. August fahren drei Teams aus normalsichtigen Piloten und seheingeschränkten bzw. blinden Co-Piloten auf Tandems von Berlin nach Paris. 1160 Streckenkilometer und das in 18 Tagen. Denn die Radfahrer wollen pünktlich zur Paraolympiade in der Hauptstadt Frankreichs eintreffen. Hans-Werner Lange unterstreicht dabei den Mut des Teams wie den inklusiven Ansatz des Tandemfahrens. Denn die Teams aus sehsinneseingeschränkten und normalsichtigen Menschen gelangen nur durch gemeinsamen Einsatz ans Ziel.
Und es geht natürlich darum, der Gesellschaft zu zeigen, wozu behinderte Menschen, behinderte Sportler, sehbehinderte Sportler in der Lage sind, was sie denn auch tatsächlich leisten können.
Ein weiteres Thema: Sommerzeit, Urlaubszeit. Nun gibt es ja spezielle Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen. Wir nennen in diesem Zusammenhang einmal die Aura-Hotels. Da gibt es aber in der letzten Zeit doch einige Ausfälle. Wir denken an Wernigerode im schönen Harz und wir denken an die Ostsee Boltenhagen. Wie ist Ihre Position als Präsident der Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe dazu?
Ja, die Aura-Hotels sind ja Entwicklungen, die der DBSV in den 90er Jahren intensiv mit unterstützt hat. Und damals hat es ja Überlegungen gegeben, wie können wir die Ferienangebote, Freizeitangebote, die dort für Blinde und Sehbehinderten speziell geschaffen wurden, langfristig erhalten. Und da haben wir natürlich in den letzten Jahren Rückschläge erleiden müssen. Ein solches Angebot muss sich letztlich wirtschaftlich tragen und darf nicht dazu führen, dass der etwaige Träger eines solchen Angebots in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt. Und da liegt es natürlich in der Entscheidungshoheit jedes einzelnen Betreibers einer solchen Einrichtung. Wie lange können wir das? Denn wir müssen schon feststellen, dass es Menschen gibt, die ein solches Angebot wirklich brauchen. Insofern ist es wichtig, dass die Angebote, die wir haben, dass sich die halten können am Markt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja gerade in Boltenhagen erlebt, dass auch das in Frage gestellt wird von Seiten der Betreiberorganisation hier des Landesverbandes Blinden- und Sehbehindertenverband in Mecklenburg-Vorpommern, dass man aus wirtschaftlichen Gründen dieses Haus so nicht wird weiter halten können. Und die Gremien des Verbandes haben nun entschieden, sich von diesem Angebot zu trennen. Das ist auf der einen Seite sehr schade, weil natürlich da eine liebgewordene Entwicklung zu Ende geht. Wir, der DBSV, haben uns sehr darum bemüht, die Fakten zu erfahren, warum der Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern zu der Schließungsentscheidung gekommen ist. Und ich kann nur sagen, ja, der Verband kann nicht anders entscheiden, wie er entschieden hat. Und jetzt muss man sehen, wie das abgewickelt wird, ob man weiterhin in welcher Art und Weise auch zukünftig weiter Angebote für Freizeit oder Ferien wird machen können. Aber mein Dankeschön gilt heute erstmal denen, die sich über Jahre für das Angebot in Boltenhagen engagiert haben. Aber wir müssen auf der anderen Seite eben auch dem Landesverband zugestehen, dass er hier offensichtlich auch aus wirtschaftlichen Gegebenheiten keine andere Chance mehr hat, als die Entscheidung zur Schließung zu treffen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern geht es jetzt darum, letztlich die Selbsthilfe im Land zu erhalten und sicherzustellen. Von unserer Seite stehen wir voll hinter der Entscheidung unseres Landesverbandes. Und jetzt muss man sehen, wie man jetzt die Zukunft organisiert und strukturiert. Und das sind eben Fragen, da wollen wir uns gern mit einbringen und wenn es geht auch helfen. Aber eben eine reine von uns getragene finanzielle Lösung über den DBSV oder über die Gemeinschaft der Landesverbände ist kaum denkbar.
Es gibt ja spezielle Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen durch Reiseveranstalter. Wie stehen Sie zu solchen Angeboten generell? Würden Sie da sagen, liebe Blinde und Sehbehinderte im Lande, nutzen Sie sowas gerne? Oder sagen Sie sich, wir sind eine inklusive Gesellschaft, raus und hinein ins Vergnügen?
Ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen diesen wohlorganisierten und auch bildungsspezifisch organisierten Reiserahmen, erst recht, wenn sie gegebenenfalls auch alleine unterwegs sind. Da glaube ich, sind solche Angebote gut und richtig. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, schon feststellen, dass sich im Pauschaltourismus insgesamt die Begrifflichkeit eines barrierefreien Urlaubs anfängt durchzusetzen und dass es doch auch viele Angebote gibt, die behinderte Menschen mit der einen oder anderen Unterstützung im ganz normalen Reisesegment nutzen können und auch tatsächlich nutzen. Das ist auch gut so. Ich sage, beide Möglichkeiten muss es nebeneinander geben. Das ist ein bisschen so wie in der kultuspolitischen Diskussion mit den Förderschulen auf der einen Seite und den Inklusionsschulen auf der anderen Seite. Da sagen wir ja, es muss ein Wahlrecht geben. Und die Systeme müssen entsprechend ausgebaut sein für die jeweilige Nutzergruppe. Und das beim Urlaub ganz genauso, nicht? Wenn für den Pauschaltourismus wir einen Rahmen haben, dass die Flughäfen barrierefrei sind, dass man auf den Kreuzfahrten die gemachten Angebote auch wirklich eins zu eins nutzen darf und man nicht ausgeschlossen wird. Wenn dieser Rahmen so gegeben ist, dass man auch wirklich mit Fug und Recht sagen kann, diese Reiseangebot ist barrierefrei, ja, dann ist das natürlich ein Ziel, um das wir kämpfen müssen. Und trotzdem ist uns klar, da muss noch eine ganze Menge passieren. Und dennoch, ich will das abschließend wirklich sagen, diese Spezialangebote in einem bestimmten Kreis mit bestimmten aufgearbeiteten Informationen oder Angeboten im Rahmen der Reise, die auf blinde und sehbehinderte Menschen zugeschnitten sind, die haben schon auch ihren Sinn und sind sehr gut und sind auch, finde ich, aus der Urlaubsplanung blinder und sehbehinderter Menschen nicht wegzudenken.
Der Präsident des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, DBSV, Hans-Werner Lange. Und noch ein Hinweis. Neben vielen anderen Stationen auf dem Wege des Tandem-Teams von Berlin nach Paris ist auch in Niedersachsens Hauptstadt Hannover am 9. August ein Empfang des Tandem-Teams mit Oberbürgermeister Belit Onay, Grüne, sowie DBSV-Präsident Lange und BVN-Geschäftsführer Gerd Schwesig geplant.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN. Aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Sommersonne, Wind, Wellen, Möwen und Meer. Wer mag da nicht Urlaub machen? Viele zieht's nach Süden, doch auch so manchen nach Norden. Zum Beispiel auf eine Nordseeinsel. Dass es dort schön sein mag, dachte sich auch der sehbehinderte Physiotherapeut Michael Tönz aus der Stadt Chur in der Ostschweiz. Mit Frau und zwei Kindern sowie seiner Fürhündin Selma fuhr das Mitglied im Schweizer Blinden- und Sehbehindertenverband per Bahn und Fähre für eine Woche auf die westlichste der ostfriesischen Inseln Borkum. Dass es dort wunderbar sein kann, erfahren jährlich tausende Luft- wie wasserfreudige Touristen an den Stränden wie in der schönen Natur der Insel mit Hochseeklima. Doch wie steht's um Fragen der Barrierefreiheit? Auch darüber sprach Tönz mit ihrem BVN-Radio. Oberhalb der Borkumer Strandpromenade, nahe des bekannten Pavillons und seiner Unterkunft des Nordseehotels, erklärte der Mitvierziger im Gespräch, warum er die fast 1000 Kilometer von Chur auf die westlichste Nordseeinsel Deutschlands anreiste.
Ja, ich finde Nordsee interessant wegen der Ebbe und der Flut. Das hat mich immer schon fasziniert. Und wir wollten mit den Kindern das erste Mal an das Meer Fähren machen. Da wir einen Führhund haben, war eigentlich der Süden schon ausgeschlossen wegen der Wärme. Und so kamen wir über einen Tipp auf Borkum. Und so haben wir gebucht Ende letztes Jahr.
Mit einem gewissen Seerest, ich würde mal sagen so 3-5%.
Ja, also ich habe Retinitis pigmentosa und habe einfach ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Ich sehe noch auf eine normale Distanz immer ein Auge von der Person, der mir gegenübersteht.
Es gibt ja spezielle Reisen für blinde oder sehbehinderte Menschen. Also was ist nicht in Frage gekommen?
Nie kann man nicht sagen, weil der Blindenverband in der Schweiz eine angeboten hat. Aber dann haben wir uns dagegen entschieden, weil das nicht in unseren Terminplan gepasst hat. Ich bin jemand, der gerne mit der Familie reist, auch nicht so Katalogreisen macht.
In diesem Fall mit Frau und 2 Töchtern plus Führhund. Wie findet man dann ein Hotel, wo man sich sagt, das ist ganz toll? Dieses Hotel, das hat ja an einer Seite sogar Stangen, um sich dort entlang zu tasten. Ich glaube, das ist hier das Einzige.
Das war Zufall. Ich habe mehrere Hotels hier auf Borkum angeschaut und einer hat mir geschrieben, dass wegen dem Hund wäre teuer gewesen. Was ich jetzt wirklich sagen muss, dieses Hotel sehr entgegenkommend. Sie hat mir den Führhund sogar erlaubt. Es war einfach suchen und ich habe ein paar Hotels angeschaut und da bin ich auf dieses gestoßen. Es war vielleicht Zufall.
Wie barrierefrei ist die Fahrt denn gewesen? Es ist ja vielleicht trotzdem immer eine Frage, dass man dankbar ist, wenn das Verkehrsmittel möglichst inklusiv ist.
Barrierefreiheit war eigentlich sehr gut, auch auf der Fähre. Was da halt das Problem ist auf der Fähre, ist halt mit den Treppen, die Toilette finden. Aber es waren immer sehr hilfsbereite Leute da, die dann auch erklärt haben und gar hingeführt haben, wo die Toilette war. Wir hatten ein bisschen Problem, dass wir jetzt am Anfang den Führhund und die Begleitperson bezahlen mussten, weil sie ein Problem hatten mit dem Ticketsystem. Ein Teil haben sie jetzt uns zurückerstattet, die Hinfahrt haben wir jetzt halt so bezahlt. Da habe ich jetzt gelernt, dass man das telefonisch machen muss, sollte nicht per Ticketsystem. Wir sind mit dem Zug angereist und da bin ich auch eben mit dem Führhund sehr agil und sehr schnell auch unterwegs. Da geht es eigentlich gut.
Wie barrierefrei für jemanden mit einer Seheinschränkung ist die Insel Borkum? Einerseits von den touristischen Angeboten, andererseits natürlich auch von Wegen, von Plätzen, vom Eindruck her.
Der Bahnhof ist sehr gut markiert mit Leitlinien. Die anderen Plätze und so finde ich auch sehr barrierefrei gehalten. Man hat Treppen, aber das ist ja für eigentlich jemanden, wo sehbehindert ist, kein Problem mit Stock. Die Angebote sind nicht alle barrierefrei in dem Sinn, dass man keine Audiounterstützung hat, dass man jemanden dabei haben muss, der lesen kann. Das ist ein bisschen schade.
Bei Blinden oder Sehbehinderten ist das iPhone immer noch der Stand der Dinge. Dass man da irgendwie eine App hat auf dem iPhone, haben Sie das? Nutzen Sie das?
Ich nutze die Apps schon. Gut, wenn ich meine Frau dabei habe, liest sie viel vor. Ich nutze viele solche Tools, da ich sehr selbstständig unterwegs sein möchte.
Was haben Sie sich in der Woche angeguckt? Was haben Sie erleben können?
Ja, wir waren natürlich, was man so erlebt, am Strand. Dann waren wir aber auch im Aquarium und wir waren heute das Heimatmuseum anschauen und waren noch eine Wattwanderung machen.
Albertus Ackermann mit seinem Akkordeon, war der Wattführer?
Nein, es war ein anderer.
Nehmen die Leute da Rücksicht auf jemanden, dem man, sagen wir mal, vielleicht das eine oder andere per Audiodeskription auch nahebringen kann?
Also dieser Wattführer hat jetzt ein bisschen Rücksicht genommen. Ja, er hat die Bilder erklärt, wo er aufgehalten hatte. Gute Erklärungen gemacht, dass man auch sich etwas vorstellen konnte. Man hat ja auch Würmer oder so in die Hand nehmen können, dass man spüren konnte. Das war alles okay, ja.
Das Meer, das ist ja dann doch eine Respekt- einflößende Natur. Wie sieht's aus, wenn man nicht gut sieht?
Ich war ja schon selbst am Meer. Durch die Wellen und die Strömung kann man schon ein bisschen verifizieren, wie man wieder rauskommt. Ich bin ja nicht allein unterwegs, wegen dem bin ich ein bisschen angewiesen auf meine Kinder oder auf meine Frau. Ja, man muss halt schon Vorsicht walten lassen. Es ist eine kräftige Natur und da könnte es auch gefährlich werden, wenn es halt auch viel Wellen hat.
Bei den Wattwürmern, da haben Sie das sinnliche Erleben gehabt, dass man eben auch Dinge berühren kann. Sie haben das Heimatmuseum berührt. Sie haben gesagt, nicht alle Sachen sind entsprechend barrierefrei, dass man per Audioguide was hört. Wie war das Erlebnis dort?
Im Heimatmuseum war jetzt gar kein Audioguide-System vorhanden. Meine Frau hat dann vorgelesen und erklärt, was wo steht, dass ich mit meinem Seerest noch sehen konnte. Das war, wenn man alleine reist, ein bisschen schade.
Und gerade weil ja bestimmte Teile recht wertvoll und einzigartig sind, andererseits vieles hinter Glas ist, also kaum irgendwie zu berühren. Das Walskelett, das haben Sie wahrscheinlich mit den Händen etwas berühren können.
Ja, wäre eigentlich abgesperrt, weil man hat dann doch ein bisschen berührt. Ja, war eindrücklich, wie groß das Ding ist.
Mit welchen Eindrücken fahren Sie weg von Borkum?
Mit ganz schönen Eindrücken. Gut, wir hatten jetzt wunderschönes Wetter. Ist wahrscheinlich nicht immer der Fall hier auf Borkum, dass es über die 20 Grad geht. Viel Natur, viel Leben. Ich gehe dann halt auch viel mit dem Hund einen Spaziergang machen und das ist schon eine schöne Sache. Freundliche Leute, viele hilfsbereite Leute. Ja, aber auch ein paar Eindrücke, wo nicht so schön waren, ist, wenn man in ein Kaufhaus oder einen Laden geht und man eigentlich fast wieder rausgeschmissen wird, wenn man einen Führhund dabei hat. Bis dann der Chef kommt und sagt, es ist okay. Das waren die negativen Eindrücke, aber sonst überwiegt das Positive.
Sie waren, abgesehen von dem Heimatmuseum, dem Aquarium, dem Strand, Ihrem Hotel, auch in der schönen Natur, einer Art sehr schönen Wald, Heidelandschaft, Grünes D nennt sich das, grüne Stelle. Wie haben Sie die Wege aufgefasst dort?
Ich war am einen Morgen mit meiner Frau dort. Ich habe die Wege sehr gut aufgefasst. Gut, ich bin viel unterwegs, bin auch in der Schweiz viel in den Bergen unterwegs, wegen dem bin ich sehr gut zu Fuß. Hat mir Freude und Spaß gemacht, in den dünnen Landschaften einen Spaziergang zu machen. Das war wirklich ein schönes Erlebnis.
Der Strand ist ja teilweise recht wenig gegliedert. Die Strandkörbe stehen locker in der Gegend herum. War das für Sie ein Problem? Hätten Sie da sich etwas anderes gewünscht als sehr eingeschränkter Mensch?
Ich denke, wenn man noch mehr eingeschränkt ist, ist es ein Problem, weil man dann immer wieder an einen Strandkorb anstößt. Ich, wo noch einen kleinen Seerest habe, komme da relativ gut zurecht, weil ich dann meinen Weg halt geradeaus sehe, wo es hingeht. Aber wenn man mehr Einschränkungen hat, denke ich, könnte das zum Problem werden.
Konnten Sie ein bisschen was Kulturelles genießen hier auf Borkum? Ich glaube, an einem Tag gab es ein kleines Konzert in der Kirche. War da was für Sie dabei?
Wir haben ein bisschen Konzert hier am Pavillon gehört, haben wir auch genossen, weil man das auch am Strand hören konnte. Und das war ganz schön.
Was würden Sie den Menschen oder vielleicht auch den Tourismusverantwortlichen hier raten, um Borkum für Menschen mit einer Seheinschränkung noch barrierefreier, noch erlebnisreicher, noch inklusiver zu machen?
Eben ein bisschen mehr Audiounterstützung in den Museen oder Apps oder mit QR-Codes, dass man das herunterladen und hören kann, dass man vielleicht ein bisschen sensibilisiert auf Blindenführhunde, dass man sagt, die dürfen überall rein. Solche Sachen, ja, dass man noch ein bisschen angenehmer hat, als das schon ist.
Welchen Tipp würden Sie anderen Menschen geben, die eine Seheinschränkung haben, zu einer Woche oder zwei Wochen auf Borkum?
Ja, die Natur genießen, wirklich sich Ruhe gönnen. Wenn man halt kulturell etwas erleben will, kann man hier auch mit Konzerten etwas erleben.
Michael Tönz reiste mit Frau, zwei Töchtern und Führhündin aus der Ostschweizer Stadt Chur für eine Woche auf die westlichste der ostfriesischen Inseln Borkum.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN. Aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Sechs Männer, 3 Tandems, fast 1200 Kilometer Strecke. 3 normalsichtige Piloten wie 3 sehbehinderte oder blinde Co-Piloten wollen von Berlin nach Frankreichs Hauptstadt Paris fahren und dort zur Paralympiade, der Olympiade der Menschen mit einer Behinderung, eintreffen. Und diesmal soll das Vorhaben gelingen. Eine irrwitzige Tour von Berlin nach Tokio im Jahre 2020 mit etwa netto 12.000 Kilometer fiel der Corona-Epidemie zum Opfer. Man kam nur bis Warschau. Restaurants, Hotels, Grenzen, alles dicht. Auch eine Neuauflage ein Jahr später zu fahren war nicht möglich. Nun aber soll die Fahrt gelingen. Der sehbehinderte Co-Pilot Jürgen Pansin und sein normalsichtiger Pilot Michael Zeitler sprachen mit ihrem BVN-Radio über die Idee und wie es laufen soll. Dabei gibt's Segen und Support von prominenter Seite. Seine Exzellenz, der französische Botschafter in Berlin, Monsieur François Delattre, verabschiedet das Team als Schirmherr der Fahrt. Auch der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, DBSV, unterstützt die Reise. Los geht's am 6. August um 9 Uhr auf dem Pariser Platz der deutschen Hauptstadt. Jürgen Pansin, sehbehinderter Co-Pilot eines der Teams.
Von 8 bis 9 haben wir noch ein kleines Kulturprogramm, ein paar Ansprachen wird es da geben, ein bisschen Musik und dann um 9 Uhr fahren wir los und da werden uns diverse Fahrradfahrer begleiten, unter anderem das paralympische Tandem-Team der Thomas Ulbrich und der Robert Förstemann.
Ebenso können an weiteren Teilstrecken Tandems mit normalsichtigen und seheingeschränkten Radlern die Paris-Fahrer begleiten. Jürgen Pansin erklärt, wie es dazu kam und was sich das Team erhofft.
Als ich gehört habe, 2024 sind die Paralympischen Spiele in Paris, kam mir sofort die Idee, Mensch, lass uns doch nach Paris fahren. Und da habe ich bei uns im Blinden- und Sehbehinderten-Sportverein rumgefragt, hat denn jemand Lust mitzukommen? Und mein Pilot Michael, mit dem ich sehr häufig fahre, hat sofort gesagt, ja, das ist eine gute Idee, da komme ich mit. Und wir wollen jetzt die Idee dieses inklusiven Sports, vorne fährt ein Nichtbehinderter, hinten fährt ein behinderter Mensch, beide zusammen sind ein Team, also eigentlich kann keiner ohne den anderen. Es ist die Idee der Inklusion und deswegen wollen wir diese Idee nach Paris tragen, also nicht nur als Spitzensport, sondern auch für den Breitensport Werbung machen, sagen, das könnt ihr machen und das ist toll, wir machen das auch, seht ihr, es geht.
Fast alle der 6 kennen sich über die Tandem-Gruppe im Berliner Blinden- und Sehbehindertensport. Ein paar sind jüngst dazugekommen, denn man muss ja für die Tour von der Spree an die Seine auch mal eben 4 Wochen frei haben, meinen die Herren Pansin und Zeitler.
Ja, wir sind natürlich alles ältere Herren.
Also alle über 30, aber unter 70. Obwohl, es könnte jetzt sein, vielleicht kommt noch einer dazu, der als Reserve ist. Aber also ich bin 65, ein Teil ist ein bisschen jünger und ein Teil ist ein bisschen älter.
Ich bin 68.
Jürgens Pilot Michael ist seit 1990 beim Tandemfahren in der Blinden- und Sehbehinderten-Tandemgruppe im Sattel und hat die Route zwischen dem Pariser Platz und dem Arc de Triomphe ausgearbeitet.
Eine Route, die wenig Verkehr und wenig Straße und wenig Steigungen ausweist.
Etwa alle 80 Kilometer soll ein Ort zum Übernachten erreicht werden. Alle 40 Kilometer ein Ort der Rast zum Mittagessen.
Und wichtig waren uns Orte, die historisch oder kulturell eine Bedeutung haben.
Natürlich wird das Brandenburger Tor durchfahren Richtung Westen nach Elstal. Hier war einst ein olympisches Dorf für Athleten. Die nächste Station ist Potsdam, Brandenburgs Hauptstadt mit dem berühmten Schloss Sanssouci. Weiter führt die Route durch Sachsen-Anhalt mit Halt in dessen Landeshauptstadt Magdeburg. Auch an den ehemaligen innerdeutschen Grenzorten Marienborn und Helmstedt ist ein Halt vorgesehen. In Niedersachsen macht das Team in Braunschweig sowie Hannover Station. Dort empfängt Oberbürgermeister Belet Onay das Tandem-Team. Ebenso mit dabei DBSV-Präsident Hans-Werner Lange sowie der Geschäftsführer des niedersächsischen DBSV-Landesverbandes BVN Gerd Schwesig. Entlang der Weser führt dann der Weg durch die Porta Westfalica. Nach 3 Bundesländern ist ein Drittel des Weges geschafft. Weitere Städte mit Geschichte sind unter anderem die Friedensstadt Münster und die Kaiserkrönungsstadt Aachen in Nordrhein-Westfalen. Die Niederlande werden gestreift mit Halt in der Stadt des Europäischen Vertragswerkes Maastricht.
Orte, die mit der Frage Krieg, Frieden, Sport zu tun haben.
Nahe der belgischen Stadt Brüssel berührt das Team der drei Tandems den Ort Charleroi, nahe Waterloo. Dann führt die Strecke größtenteils weiter entlang des Radfernweges Euro Velo 3 und des Jakobsweges, der die Pilger bis ins spanische Santiago de Compostela führen würde, Richtung Paris.
Und vor allen Dingen kommt man auch auf ehemaligen Bahndämmen lang. Das sind jetzt Radwege, also Frankreich und auch Paris sind sehr fahrradfreundlich. Da wurde sehr viel gemacht. Und da gibt es eben Karten für den Velo 3, wo man exakt weiß, wo sind Unterkünfte, wo sind Fahrradwerkstätten, wo sind interessante Orte.
Nordöstlich von Paris besuchen die Radler die Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkrieges bei Saint-Quentin und Noyon, um der Gefallenen zu gedenken. In der Nähe der französischen Metropole besuchen die Radler mit Couperet den Geburtsort des genialen Erfinders der Punktschrift, Louis Braille, und das dortige Museum. Ebenso werden die Orte dessen Wirkens in Paris aufgesucht.
Referenz und unsere Ehrerbietung Louis Braille erweisen können, weil ohne Louis Braille die Blinden der letzten 100 Jahre hätten da keine Chance gehabt. Nicht. Von daher war das schon eine ganz tolle Sache, die Louis Braille da vorangetrieben hat.
Nach etwa 15 Etappen und etwa 1200 Kilometer soll dann das Ziel Paris erreicht sein. Sich auf eine derartig lange Tour wie aufeinander einzulassen, bedeutet auch ein großes Vertrauen in die eigene Kraft wie zueinander. Michael Zeitler spricht aus Erfahrung.
Vor allen Dingen muss man sich riechen können. Man schwitzt gemeinsam auf dem Rad, bei Regen, bei Sonne. Wir haben oft Dreierzimmer, Zweierzimmer, also man hängt sich auf der Pelle. Und das hat aber auch damit zu tun, wir Piloten sind gleichzeitig auch Helfer für die Co-Piloten, um vor Ort die Lokalität zu schildern, auch unterwegs zu beschreiben, wo wir vorbeifahren, aber eben auch Hilfestellung zu geben. Wo ist die Dusche? Wo geht's zur Toilette? Gibt's Treppen? Wie kommt man zum Zimmer und zurück? Und dadurch gibt's ein Vertrauensverhältnis natürlich. Wenn ich hinten sitzen würde, nicht sehe, wo es lang geht und einen Lenker habe, der nicht lenkt, das ist schon eine Vertrauenssituation. Und wir haben ja mehrere Touren schon zusammen gemacht, auch als Sechser-Team. Und da haben wir uns ein bisschen aneinander angepasst und auch die Aufgaben in der Sechser-Gruppe verteilt.
Der Weg ist natürlich am Ende nicht wie mit dem Lineal gezogen. Man kann sich auch mal verfranzen.
Das gehört dazu, das muss so sein. Von daher sind die 1160 also wirklich netto. Brutto werden es ein paar mehr werden. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja alles geübte Radfahrer. Wir sind alles Leute, die wöchentlich mehrere Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Also 100 oder 200, manche ein bisschen weniger. Da braucht man jetzt nicht extra zu trainieren für so ein paar läppische 1200 Kilometer nach Paris.
Natürlich gilt es immer auch mit Unvorhergesehenem zu rechnen. Das zeigte sich bereits auf einer Wochenendprobetour von Lübben im Spreewald nach Königs Wusterhausen südöstlich Berlins. Da durfte das Team viermal platte Reifen reparieren.
Das heißt, wir haben so ein bisschen Übung, machen das demnächst vielleicht auch ohne abzusteigen. An jedem Tandem ist eine kleine Werkzeugtasche und dann werden die Orte auch so ausgewählt, dass wir im Laufe der Tagestour auch durch einen Ort kommen, so nach 40 Kilometern, wo auch ein Fahrradladen ist. Und die Fahrräder wurden einem Check unterzogen. Also die sind topfit.
Wenn nicht gerade der Rahmen bricht, dann kommen wir auf jeden Fall nach Paris.
Die Tour, die besuchten Orte, die schönen wie vielleicht auch mal lustigen Momente, alles wird für das Publikum dokumentiert.
Also wir haben einen dabei, der wird unterwegs Fotos machen und in Komoot die Aufzeichnung unserer Route hochladen. Ein anderer, auch Co-Pilot, der Thorsten, der wird Audioaufnahmen machen, damit wir einen Podcast machen können mit Ursichtradio in Berlin. Also es wird spannend, aber wir sind guter Dinge.
Das Team der sechs blind, sehbehinderten wie normalsichtigen Velozipedisten möchte pünktlich zum Eintreffen des Olympischen Feuers aus Großbritannien anlässlich des Eröffnens der Paralympiade eintreffen.
Lässt ja die Tradition aufleben der ersten Paralympischen Spiele 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg, die in London damals stattgefunden haben.
Symbolträchtig der Zielort, der Arc de Triomphe. Jürgen Pansin wünscht sich den prominenten Empfang durch die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo.
Von daher sind wir guter Hoffnung, dass Frau Hidalgo mit uns ein paar hundert Meter Tandem fährt.
Und Michael Zeitler ergänzt mit Blick auf den Start in Berlin wie den Empfang in Paris.
So wie wir hier von der französischen Botschaft in Berlin verabschiedet werden, werden wir dort, wenn nicht den Botschafter, auf jeden Fall Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Paris am Arc de Triomphe treffen, die uns dort in Empfang nehmen. Dass der Bogen zwischen den Botschaften in Berlin und Paris geschlagen wird, im Interesse der Sportwettkämpfe und der Inklusion natürlich.
Dabei legen die Cyclisten auch an der Seine Wert auf maximale Öffentlichkeit für den Gedanken des inklusiven Tandemsports. Pansin und Zeitler sprechen beide auch Französisch, sodass auch in Frankreich das Medieninteresse bedient werden kann. Am 3. September ist zusätzlich noch eine Einladung ins Deutsche Haus in Paris vorgesehen.
Und damit unserem Tandem auch vorfahren werden und uns vorstellen werden und die Idee nochmal einem breiteren Publikum darstellen.
Privat wollen die Tandem-Teams auch viele Wettbewerbe der Paralympics ansehen. Die Herren Zeitler und Pansin bleiben gar bis zur Schlussveranstaltung am 8. September. Die Mitglieder des Tandem-Teams freuen sich über das Medieninteresse für ihre Aktion zum inklusiven Radsport mit besonderem Blick auf das gemeinsame Radeln blinder bzw. sehbehinderter und normalsichtiger Menschen.
Kenntnis über das Tandemfahren als inklusive Möglichkeit für Blinde und Sehbehinderte, sich zu bewegen, die Natur, den Wind zu genießen. Und wir fühlen uns auch verantwortlich für unsere Tandemradgruppe in Berlin. Also wir sind immer auf der Suche nach Piloten und Co-Piloten. Die Altersstruktur hat sich auch da geändert. Manche Jüngere wissen von uns noch nichts oder trauen sich nicht aufs Tandem, sodass wir uns erhoffen, mehr Interessenten und Mitwirkende zu finden. Und natürlich auf der Tour, wo wir sind, die Sportart bekannt zu machen, den Gedanken und die Sicht auf die Inklusion für Blinde und Sehbehinderte zu ermöglichen.
Und wir freuen uns auf jede Menge tolle Begegnungen mit tollen Leuten, mit denen wir uns gerne und intensiv austauschen.
Zu hören gibt es einen alltäglichen Podcast in Zusammenarbeit mit www.ohrsicht-radio.de. Weiterhin gibt es auf Instagram vieles zur Tour. Tandemtour Paris 2024 ist das Stichwort. Zusätzlich gibt es einen Podcast bei Spotify und ein Tagebuch bei www.startnext.com/hcn sowie die aufgezeichnete Tour via Komoot.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.org. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.